Und er hat sich so ganz fest auf seine Brust geschlagen. Und sie hat das nur so können deuten, dass er ihr hat wollen sagen, dass ihn jemand gestossen hat.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Bauarbeiter fällt auf einer Baustelle 6 Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer. Wer trägt die Schuld? Ein junger Bauarbeiter, man nennt ihn da Jonas Haas, der stürzt auf einer Baustelle ins Bodenlose. Das Bodenlose, das ist im Titel vom Artikel, Katharina Sikrist. Erzähl mal, was ist denn Jonas passiert?
Ja, es war 2011, als er auf einer Baustelle geschafft hat, in der Nähe von Bern, und ist dort mit 2 Arbeitskollegen am Einschalen von einem Stegenhaus. Und dort, was genau passiert ist, weiss man nicht, aber was man weiss, er ist hinterst einen nicht abdeckten Lichtschacht runtergefallen. Mhm. Die 6 Meter.
6 Meter runtergefallen. Und jetzt, was sind mal die körperlichen Folgen?
Ja, also ich muss sagen, er war dort 34, also mitten in seinem Leben. Seine Mutter hat mir erzählt, er war sehr sportlich, er hatte ein außerordentlich gutes Gleichgewichtsgefühl. Er hat Klettern, Kampfsport gemacht, also wirklich ein junger Mann mitten im Leben. Mhm. Und ja, das hat sich dann mit dem Sturz geändert passiert. Er hat ein schweres Schädelhirntrauma und ist mehrere Monate intubiert und fast 6 Wochen im künstlichen Koma.
Mhm. Aber irgendwie kann man auch sagen, dass er Glück gehabt hat, dass er überhaupt überlebt hat. Wie so ein Sturz, das ist schon heftig.
Ja, man hat ihn eigentlich medizinisch schon abgeschrieben gehabt. Mhm. Es war schon das Glück gewesen, dass er überhaupt da heil, also nicht heil nicht, aber wirklich lebendig rausgekommen ist.
Mhm. Jetzt wollen wir schauen, was das Glück denn eigentlich bedeutet im Alltag. Was sind denn die Folgen bis heute?
Ja, ich bin ja ihn und seine Mutter besuchen und er hat schon sichtbare Einschränkungen. Er hat alles wieder neu müssen lernen, also jeden Tag ist er am Lernen, sei das irgendetwas auflesen vom Boden, sei das ein Glas einschenken, also die kleinsten Alltäglichkeiten fallen
also
ihm immer noch
schwer. Also wie ein Kind
eigentlich? Wie ein Kind, ja. Und seine Mutter muss eigentlich bei ihm sein, 1:1 ihn betreuen, sei das Essen anlegen, alles.
Kommt er jemals wieder auf den Stand, den er vorher hatte?
Also das kann ich jetzt nicht einschätzen mittlerweile. Das ist ja vor ungefähr 13 Jahren passiert. Mhm. Und ich glaube, er hat immer wieder Fortschritte. Also zum Beispiel, also ich habe mich nicht gut mit ihm verständigen. Also man versteht nicht unbedingt, was er sagt. Seine Mutter natürlich schon. Und sie tut mit ihm so üben jeden Tag, dass er Wort für Wort wieder zurückgewinnt. Und da gibt es sicher noch Verbesserungen, aber auf den Stand wie vorher wird er nicht mehr kommen.
Mhm. Aber das heisst, trotz allem eben schwerwiegende Folgen, er muss wirklich auch bis zum Reden an alles wieder lernen.
Ja.
Und jetzt so kommen wir zu der anderen Folge. So ein Unfall, wo passiert, da sind 3 Leute auf einer Baustelle, einer geht oben runter. Das wird sicherlich auch untersucht werden. Und was hat man dann herausgefunden dabei?
Ja, also da ist jemand schwer verletzt worden. Also die Polizei muss da Untersuchung machen. Und ja, der Sachverhalt, wie er sich ergeben hat, hat nicht wirklich ermittelt werden können. Und die Zeugen haben sich nicht unbedingt widersprochen, aber sie widersprechen ein bisschen dem, wo die Mutter eigentlich das Gefühl hat, was passiert ist.
Und was hat denn die Mutter das Gefühl, was passiert ist tatsächlich?
Ja, also die Zeugen, das ist der Polier und seine Arbeitskollegen, die sagen, ja, es müsse so sein, dass der Jonas während dem Arbeiten die Abdeckung sind so Bretter gewesen über dem Loch selber entfernt hat und dann einfach unvorsichtig gestolpert ist. Hm. Mutter kann sich das nicht vorstellen. Wie gesagt, der Jonas war sehr sportlich gewesen. Und eines Tages, nach seinem Krankenhausaufenthalt, als er wieder zuhause war, hat sie ihn mal gefragt, was ist denn passiert? Und er hat sich so ganz fest auf seine Brust geschlagen. Und sie hat das nur so können deuten oder ihn nur so verstanden, dass er ihr hat wollen sagen, dass ihn jemand gestossen hat. Also jemand hat ihn dort runtergestossen. Mhm. Das ist die Sicht von der Mutter.
Gut, aber das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Unfall und tatsächlich einem Verbrechen. Aber Beweis hat sie eigentlich keinen?
Beweis hat sie keinen, aber darum hat sie sich dann auch kurz nach dem Unfall einen Anwalt genommen. Mhm. Und der hätte dann diesen Vorwurf sollen angehen oder das bei der Staatsanwaltschaft sicher anbringen.
Er hätte sollen. Du verwendest wie ein Konjunktiv für das Ganze. Hat er dann?
Ja, er hat das schon gemacht, aber aus Sicht von der Mutter. Ich habe sie im Text Anne Haas genannt, vielleicht, dass man sie auch noch benennen, hat er das viel zu wenig gemacht und mit zu wenig Nachdruck. Vor allem der Arbeitskollege, wo sie verdächtigt, hat er eigentlich gar nie ins Spiel gebracht bei der Staatsanwaltschaft, sondern nur der Polier. Und sie hat sich eben gewünscht, dass ihr Sohn da ein bisschen rehabilitiert wird oder wirklich jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und der Anwalt hat das gemacht, zumindest in Bezug auf den Polier, und ist dort sogar bis vor Bundesgericht gelangt, dass man eben die Strafvermittlungen ausweitet.
Mhm. Und was ist denn das Resultat gewesen? Zu welchem Schluss ist denn das Bundesgericht gekommen?
Das Bundesgericht ist im Jahr 2019 zur Ansicht gelangt, dass es keinen Beweis gibt, dass der Polier da den Unfall in Kauf genommen hätte.
Mhm. Also das Bundesgericht entscheidet sich gegen Beschwerde, und jetzt, was passiert dann? Was macht dann der Anwalt von der Frau Haas?
Ja, der macht eben nichts. Er leitet das Urteil nicht an die Frau Haas weiter, und sie bleibt fast 4 Jahre im Glauben, dass das Verfahren noch läuft.
Hm. Aber das ist auch schlimm. Also hat er sie einfach sitzen lassen? Oder was vermuten wir da?
Ja, vermutet. Also für sie ist das ganz schlimm, weil in all diesen Jahren hat sie sich um ihren Sohn gekümmert, und ihren Anwalt hat sie einfach wie im Stich gelassen und sie da im Dunkeln gelassen. Vermuten, ja, sie hat mehrmals nachgefragt, hat sie mir zumindest gesagt, und sie ist vertröstet worden. Und ja, als ich dann den Anwalt, ich habe ihn in meinem Text Rechtsanwalt Keil genannt, darauf angesprochen habe, hat er gesagt, das sei nie passiert, er hätte sie nicht vertröstet. Und wenn, dann hätte da Post- oder eine Kanzleimitarbeiter in einem Fall gemacht.
Also Post 4 Jahre lang zum Beispiel Post nicht austreten oder so.
Zum Beispiel, ja, kann es mir auch nicht so richtig. Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen.
Jetzt Kathrin Reichmuth vom juristischen Beratungsdienst vom Beobachter. Gibt es denn überhaupt noch Möglichkeit für die Mutter, die ja quasi den ganzen Fall übernommen hat für ihren Sohn, hat sie dann noch andere Möglichkeiten? Bundesgericht weist die Beschwerden ab.
Machen wir doch zuerst mal eine Einordnung. Wir haben die strafrechtliche Schiene sind wir durchgegangen, hat der Anwalt sich angenommen, hat versucht, strafrechtlich den Polier irgendwie an Pflicht zu nehmen, und das ist offensichtlich nicht gegangen. Man hat keinen Beweis gefunden, dass der Polier irgendwie ein Verschulden an dem Sturz hat. Und dort hat er eigentlich den Instanzenzug ziemlich weit ausgereift, bis zum Bundesgericht. Also mehr kann man dort eigentlich nicht mehr machen. Mittlerweile ist auch die Straftat schon verjährt und man kann strafrechtlich sicher nichts mehr holen, jetzt in Bezug auf den Polier oder den Arbeitskollegen, der ja mittlerweile auch schon im Ausland ist. Anderes Thema ist vielleicht die zivilrechtliche Schiene, die wir jetzt gar nie angesprochen haben, also Schadenersatzansprüche, vielleicht auch gegenüber den Baustellenverantwortlichen. Ist das genügend gesichert gewesen? Hat man dort vielleicht allenfalls etwas anlasten können? Diese Schiene hat der Anwalt ganz weggelassen, so wie ich im Fall gelesen habe, zu wenig Beweis für das. Es irgendwie für zivilrechtliche Ansprüche, Schadenersatz oder Genugtuung hat es gar nichts zu holen gegeben, gemäss dem Rechtsanwalt, der im Fall genannt worden ist. Und jetzt geht es natürlich für mich darum, die Frage, ja, kann man den Anwalt haftbar machen für das, was er gemacht hat oder eben nicht gemacht hat? Also reden wir da wirklich vom Auftragsverhältnis ist das ja, und dort muss man sorgfältig tätig werden, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dort stelle ich mir schon die Frage, hat er wirklich alles unternommen, wo ein anderer Anwalt oder eine andere Anwältin in dieser Situation auch gemacht hätte?
Also da gibt es auch gewisse Art von Sorgfaltspflicht in dem Fall.
Auf jeden Fall.
Hat Anne Haas dann noch etwas unternommen? Wegen dem Rechtsanwalt?
Ja, sie ist mal zu ihrer Rechtsschutzversicherung gegangen und ich habe dort auch mit dem Sachbearbeiter geredet. Ich habe auch mit ehemaligen Kanzleikollegen von dem Herrn Keil geredet und die haben eigentlich alle ein bisschen ein gleiches Bild gezeichnet. Nämlich, dass da ein Anwalt ist, der total überfordert war, der ein bisschen über seine Verhältnisse gelebt hat. Und ja, die Rechtsschutzversicherung ist jetzt am Abklären, ob man ihn da irgendwo packen kann.
Allenfalls mit Unterdrückung von einer Urkunde. Er hat das Bundesgerichtsurteil 4 Jahre nicht der Klientin nicht zugestellt. Da habe ich schon grosse Fragezeichen.
Ja, genau. Das ist die andere Schiene. Anne Haas hat tatsächlich mit einem anderen Anwalt Anzeige eingereicht wegen Unterdrückung von Urkunden. Und ich weiss auch, dass andere Verfahren hängig sind gegen den Herrn Keil. Unter anderem auch wegen Veruntreuung von 40'000 Franken gegenüber einer Klientin.
Das heisst, es ist eigentlich kein Einzelfall, dass der Anwalt irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat oder welche selber verursacht hat.
Ja, es ist kein Einzelfall. Und bei mir jetzt bei der Recherche oder beim Schreiben hat sich dann noch die Frage gestellt, ob man den Herr Keil, das ist ja auch nur ein anonymisierter Name, ob wir den wirklich können nennen. Und wir sind dann leider, also ich sage leider, oder unsere Rechtsabteilung hat dann gesagt, nein, weil mittlerweile ist der Herr Keil ausgetreten aus dem Anwaltsregister, also er praktiziert nicht mehr und darum fehlt das Interesse, um andere Leute warnen. Darum haben wir uns müssen oder haben uns entschieden, dass wir den Namen anonymisieren.
Also sind wir einig, dass quasi aus dem Fall Unfall, also dem, wenn man so will sagen, der Fall, der Sturz ist bodenlos, ist inzwischen auch ein Fall vom Rechtsanwalt geworden?
Ja, ein Fall. Eben, ich sag, bei mir haben sich dann auch noch weitere Geschädigte gemolden, oder? Im Nachgang von diesem Artikel. Und ja, vielleicht wird aus dem auch noch ein Fall Keil, oder?
Und was haben denn die anderen Geschädigten für Geschichten zu erzählen gehabt?
Es sind Arbeitnehmerinnen, die nicht mehr bezahlt worden sind von ihm.
Von was lebt jetzt Frau Haas und ihr Sohn? Genau.
Also sie ist schon Rentnerin und ihr Sohn bekommt eine IV-Rente.
Pflege ist aber bei ihr.
Genau. Ja, sie kümmert sich um den Sohn, wie ich gesagt habe, eins zu eins. Liebevoll. Also ich habe es sehr schönes Zuhause gefunden für ihn. Und das macht ihr aber, der Anne Haas, natürlich auch ein bisschen Angst. Was ist, wenn sie nicht mehr ist?
Gleichzeitig die Rehabilitierung, da hat sie sich vielleicht auch irgendetwas erhofft in Form von Finanzen, oder nicht?
Nein, überhaupt nicht eigentlich. Also es geht um ihre Rehabilitierung. Und ich natürlich auch also immer im Hinterkopf gehabt. Also Finanzen, ja, viel schlimmer, das, was Katrin angetönt hat, dass da zivilrechtliche Ansprüche nicht geprüft worden sind, oder? Ist da nicht wirklich die Baufirma haftbar? Und da reden wir dann von Beträgen im sechsstelligen Bereich, oder?
Ist denn das jetzt verjährt?
Das ist auch verjährt, genau. Das ist schon so lange her, das kann man nicht mehr zurückholen. Und das ist wirklich auch verpasste Chance, das sehe ich auch so, wie Katharina seitens Rechtsanwalt, der eigentlich im Interesse der Klientschaft muss handeln und nach bestem Wissen und Gewissen und nach der Sorgfalt der Juristerei arbeiten.
Jetzt, Katharina, noch als Letztes. Was für Wirkung hat das für dich hinterlassen? Jetzt erstens mal ist es einfach ein wahnsinnig taffer Fall, oder? Also da hat man einen 34-jährigen Mann, der quasi irgendwie zu einem aktiven Leben ausgeht und plötzlich das Leben einfach nicht mehr weiterführen kann. Für dich jetzt, obwohl du dort als Journalistin angehst, du bist ja auch ein Mensch.
Ja, also ich finde, das ist der absolut, also ich kann nicht sagen schlimmste, aber der absolut bewegendste Fall, den ich da schon gehört habe und darüber geschrieben habe. Ich finde schon, also mit 34 so eine Unvorsichtigkeit oder eben ein Vorfall, ein Schubser, was auch immer. Und ja, man ist wieder wie ein kleines Kind. Und auch die Mutter, die sich so für ihren Sohn einsetzt, tagtäglich, das hat mich schon recht beeindruckt.
Es ist auch ein Fall, wo einerseits irgendwie zu einem Unfall, sagen wir jetzt mal Pech, noch dazu kommt, dass man dann noch Pech hat dazu mit einem Rechtsanwalt. Das ist schon eine Steigerungsform quasi von Pech.
Ja, und das mag sie natürlich auch so fest, oder? Weil sie sich jeden Tag, also aufopfern ist ein bisschen falsch, sie wirkt überhaupt nicht wie ein Opfer oder so. Aber jeden Tag sich so irgendwie Mühe gibt für den Sohn und jemand einfach sich da schert, nur irgendwie ein Urteil weiterzuleiten, eine Kleinigkeit. Und jemand, der sie gekannt hat, muss auch sagen, sie ist mit dem Herr Keil bekannt gewesen und hat ihm darum besonders vertraut. Und das Vertrauen ist darum auch besonders hintergangen worden.
Und wie geht es den beiden heute? Also es tönt aufopferungsvoll. Du hast vorher gesagt, die Mutter denkt auch schon daran, was passiert denn mal, wenn ich das nicht mehr kann?
Ja, ich glaube, das ist sicher eine grosse Zukunftsangst, die sie hat. Aber sonst eben, ich habe gefunden, sie ist jetzt liebevollst daheim und sie macht alles, dass ihr Sohn ihr nie einigermaßen gewappnet ist für ein Leben ohne sie.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter.
Produktion Eric Facon und Emanuela Kähle. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 2. Februar 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns am podcast@beobachter.ch. Diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.